Ich hoffe, ihr habt alle Stift und Zettel dabei, denn es folgen gleich sehr, sehr viele Querverweise auf alte Folgen. Ihr könnt euch alles nochmal aufschreiben. Ah ja, stimmt, habe ich gehört. Haben Sie recht? Ah ja, die Folge muss ich noch nachholen.
Ja, es ist im Prinzip eine Eigendauer-Werbesendung hier geworden.
Zwischendurch gibt es auch noch richtige halbe Werbung.
Also es ist im Prinzip können wir jetzt so einen Reklame-Jingle am Anfang dieser Folge setzen. Machen wir aber nicht. Stattdessen sagen wir das, was wir immer sagen. Achso, kurzer Verweis noch. Es geht in dieser Folge eigentlich, das müssen wir mal kurz sagen, um das Thema Diabetes und Nachhaltigkeit. Dafür haben wir wie immer einen tollen Experten. Ja, und wir waren wie immer
zu Mitteln.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und willkommen zu einer neuen Folge von Typfrage, euer Lieblingsdiabetes-Podcast. Mein Name ist Freddy Schürheck, ich habe Typ 1-Diabetes.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin Kim Stoppert, ich habe Typ 2-Diabetes. Wir waren im Urlaub und haben uns jetzt, ich glaube, 2 Wochen selbst nicht so wirklich gesehen.
Nein, aber passend zu unserem Urlaubsthema, was wir natürlich jetzt erstmal einmal abarbeiten müssen, habe ich mal wieder den Hintergrund geändert, Kim. Du siehst es.
Du sitzt wieder am Strand
und in unserer Videokonferenz. Es ist ein Insider geworden hier in dieser aktuellen Staffel, dass ich endlich nach vielen Jahren der Videocalls die Hintergrundfunktion gefunden habe und immer neuen Content habe hintenrum. Und hintenrum habe ich jetzt gerade, hinter mir ist eine einsame Insel mit Palmen und Wasser. Wobei, es ist keine einsame Insel. Ist das ein Luxus-Hotel-Resort da im Hintergrund links neben der Palme?
Ich kann das nicht sehen an dir vorbei da. Ach so, doch, da dieser ja. Betonklotz. Guck mal, der sieht genauso aus wie der Betonklotz, in dem ich war zum Urlaub machen.
Ja, das sieht aus, also entweder Betonklotz oder es sieht aber auch so ein bisschen, es könnte auch die Insel Villa von Love Island oder so sein. Aber jetzt erstmal Kim, dein Urlaub, wo warst du?
Ich war in einem Familotel. Es ist so ein Zusammenschluss von verschiedenen Hotelketten. Ich will nicht zu viel sagen. Eltern wissen, wovon ich rede.
Familotel, Familienhotel.
Quasi. Genau. Also, ne, es war scheiße teuer und es war für Kinder auch super. Also meine Tochter, wir wollten fahren und sie hat gesagt, können wir nochmal hinkommen. Also alles richtig gemacht. Für mich und meinen Mann war es jetzt an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht so prickelnd. Aber wir haben halt auch den Preis gezahlt, ne?
Ja, aber jetzt möchte ich dann bitte die Details haben. War nicht so prickelnd, weil nicht
also,
so entspannend?
Ich sag mal
oder?
So, es war mir nicht bewusst. Ich habe dann später geguckt, was ich gebucht habe. Und ja, ich habe das gebucht, in dem wir dann letzten Endes gelandet sind. Ich habe gebucht ein Standard-Room, nicht renoviertes Zimmer, in Haus 3, 350 Meter entfernt vom Rest des Festes sozusagen. Was wir bekommen haben, liebe Freddy, war eine solche Bruchbude, dass ich Fotos gemacht habe.
Oh, zeig bitte. Na gut, aber Kim, ganz ehrlich unter uns, wenn du was buchst, wo schon explizit steht, dass es unrenoviert ist, dann muss man, ja, Kim zeigt mir gerade Bilder von Fensterecken, in denen Schimmel ist und die Tapete runterkommt. Ja, aber sie hatten ja halt auch schon unrenoviert da drin
aber
stehen.
Sorry,
das ist ja schon
unrenoviert
verdächtig.
Heißt aber nicht Bruchbude. Und eine Nacht hat, lass mir nicht lügen, über 250 Euro gekostet.
Ja, das ist dann frech.
Das ist frech, ne? Also unrenoviert, voll okay. Dass da mal die Tapete ein bisschen gelb war, dachte ich. So, dass die Möbel alt waren, dachte ich. Aber doch nicht, dass der Schimmel in den Ecken sitzt.
Also, ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ja. Gleichzeitig, wie gesagt, unrenoviert, voll das Signalwort. Wie viel Punkte hatte das Ding denn in Sachen Bewertung?
4 Sterne bei Google. Es waren halt nicht alle in dem unrenovierten Zimmern.
Ja, genau. Also es war halt nicht das Zimmer, was ihr hattet. Ja, das ist ärgerlich. So, soll ich schnell die Stimmung wieder nach oben pushen mit meinen Urlaubsgeschichten oder mache ich das dann eher...
Ja, erzähl mal von deinem Urlaub, von deinem Strand.
Sitze ich eher runter. Also wir waren in Kroatien und waren da auf einer Insel, wo mein Papa momentan viele Wochen seiner Rente verbringt, um es mal so zu formulieren. Ach. Und ich dann gesagt habe, na, wenn du schon so lange am Stück jetzt da bist, dann will ich dich doch da mal besuchen und bin dann mit meinem Freund zusammen hingeflogen. Und ich konnte es mir vorher nicht ganz so gut vorstellen. Er hat zwar immer mal wieder Bilder geschickt, aber ja, also ich sag mal, unsere Eltern sind ja nicht unbedingt die Fotografen der Anlagen da. Also du weißt, was ich meine. Waren gute Bilder, aber konnte ich jetzt nicht einschätzen. Und es war dann am Ende also wirklich einfach richtig schön. Vor Kroatien, da liegen ja viele kleine Inseln. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil es ist nicht weit. Flugzeit 1,40, glaube ich, Stunde 40. Hm. Die Inseln an sich dann super schön. Keine Sandstrände, sondern alles so steinige Strände. Aber dadurch, dass es keine Sandstrände waren, super klar, also wirklich so wirklich glasklares Wasser, viele Palmen auch auf der Insel. Kostentechnisch echt okay. Also da kann man günstig Urlaub machen, sind wir wieder beim Thema günstig und trotzdem sehr schön. Alles hauptsächlich wirklich so Ferienwohnungen oder so Bed and Breakfast mäßig. Also dass die Leute, die auf den Inseln wohnen, halt auch wirklich was vom Tourismus haben. Also du findest da nicht unbedingt die Hotelbunker, zumindest nicht auf der Insel, wo wir waren. Und da waren wir dann eben in einer Ferienunterkunft, also in einer Ferienwohnung untergebracht, wo ich nicht so ganz wusste, okay, wie gut wird's, und hatte eher so ein bisschen die Befürchtung wie bei dir. Also, keine Ahnung, man weiß es nicht, wenn es nicht viele Bewertungen gibt und so. Und es war aber wunderschön. Also es war halt tatsächlich, es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, frisch renoviert. Und wir hatten eine schöne Terrasse mit, also im obersten Stockwerk waren wir. Wir konnten wirklich über das ganze kleine Örtchen, wo wir untergebracht waren, drüber gucken und hatten direkt den Blick aufs Meer und hatten, ja, ich will nicht ins Detail gehen, eine schöne, frisch renovierte Ferienwohnung. So, das war schon alles so. Es war toll. War toll. Und auch in Sachen Diabetes. Mega, also mein Papa hat ja auch Diabetes und sagte schon vorher zu mir, also für die Werte ist Kroatien mega, und es stimmt einfach, weil das Essen da, haben wir ja öfter schon drüber gesprochen, je nach Land kriegt man ja unterschiedliche Dinge natürlich im Urlaub vorgesetzt. Es tut einem echt gut, also so, dass du hast überall natürlich dann immer ein bisschen Tomate mit dabei, ein bisschen Paprika war jetzt nicht so meins, aber ne, dann Fischgerichte auch nicht so meins, aber also so generell eher gesünderes Essen und ja. Das war gut. Wie war es bei euch in der Unterkunft im Essen?
Ich würde sagen, das Abendbuffet, da gab es wirklich sehr leckere Sachen dabei und es war angemessen. Hat man ja leider bei so Buffet-Essen, und es war vor allen Dingen auch eine ganz große Massenabfertigung, da ist dann immer nur so ein Reiter Gemüse bei. Das ist so dieses Standardgemüse, weißt du, was die manchmal noch so in so einer Hollandaise-Soße ertränken. Das war nicht so. Da war keine Hollandaise-Soße drauf. Das heißt, da konnte ich mich bedienen. Das war also ganz gut. Es gab sehr viel unterschiedliche Fleischsorten. Auch voll okay. Ich glaube, das war für den Preis okay, was mich ein bisschen enttäuscht hat beim Frühstücksbuffet. Da hatte ich dann wirklich auch sprichwörtlich den Kaffee auf. Es gab nur Filterkaffee.
Ich trinke ja gar keinen Kaffee. Ich mache ja immer nur Energy Drinks. Aber Filter ist das, was man nicht so mag.
Naja, also aufgebrühten Kaffee halt. Kaffee schwarz. Also du hättest natürlich noch so Kondensmilch da reintun können. Aber für gewöhnlich hast du ja in Hotels
so einen Automaten.
Richtig. Und da kannst du deinen Cappuccino ziehen. Das konnte ich halt nicht. Das war nicht so gut. Ich muss aber auch sagen, dass ich in diesem Jahr halt sehr, sehr häufig im Urlaub war, durch diverse Familienfeiern und bla bla bla. Und einfach in jedem Hotel mein Cappuccino oder mein Latte trinken konnte, nur halt in diesem Hotel nicht. Und das war das teuerste Hotel des Jahres.
Ja, da muss ich kurz auch noch ein bisschen mein Urlaubserlebnis wieder relativieren, weil wir hatten auch ein erstes Hotel, das hatte ich jetzt allerdings schon wieder total verdrängt, als wir gelandet sind in Kroatien. Das war halt schon später abends, weil ich morgens noch arbeiten musste. Und da haben wir dann in dem Ort erstmal übernachtet, wo der Flughafen war, bevor wir dann mit der Fähre rübersetzen konnten, weil die ist erst am nächsten Morgen gefahren. Das war auch so mittel. Also das war jetzt auch keine günstige Unterkunft.
In Sachen Diabetes gibt es aber auch Positives über diesen Urlaub zu erzählen. Und zwar haben wir so weit vom Rest vom Fest weggewohnt, ja. Also es war ein Kilometermarsch mit den Kindern. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um irgendwo hinzukommen. Dass wir auch sehr weit von der Bar und von Snackautomaten und von jeglichen Snackmöglichkeiten uns weggefunden haben. Nachdem die Kinder im Bett waren, war also Ende. Kein Cocktail mehr, der mit süßen Säften hätte gemacht werden können. Einmal hat mein Mann tatsächlich die 40 Minuten Fußmarsch hin und zurück auf sich genommen und hat mir einen Wein besorgt. Das war aber alles, was dann nach 19 Uhr bei uns gesnackt wurde, weil gab's halt nicht. Ist auch schön für einen Diabetes.
Ja, wir hatten bei der ersten Unterkunft tatsächlich auch ein so kleines, und deswegen kam ich da eben drauf, Mini-Buffet nur fürs Frühstück am nächsten Morgen, dass man sich auch da sehr gut zurückhalten konnte. Weil es halt nur, es gab halt original, wir kamen dahin, 2 Meerkornbrötchen. Also für meinen Partner und für mich. Weil alle anderen Gäste, glaube ich, schon fertig gefrühstückt hatten und sie dann wussten, okay, die beiden kommen noch und dann müssen wir da wenigstens 2 Brötchen liegen haben. Und dann gab es da ein bisschen Käse, ein bisschen Wurst und das war's. Und dann habe ich Wasser getrunken, weil es gab auch noch nicht mal irgendwie einen Saft oder sowas. Ja, ich weiß, Säfte sind ja für uns auch nicht gut, aber irgendwas muss man ja zum Frühstück trinken, wenn man keinen Kaffee trinkt. Es war dann Wasser. Ja, gut.
Wir müssen auch mal über Urlaub und Diabetes reden. Und das kommt dann auf jeden Fall noch auf unsere Themenliste. Ist vielleicht eine schöne Community-Folge, die wir nächstes Jahr nochmal machen können in Richtung Sommerurlaub.
Haben wir ja immer mal wieder aber auch gemacht. Reisen und Diabetes gibt es auch eine Folge, könnt ihr euch mal anhören.
So, sollen wir mal jetzt zu meiner Erkenntnis der Woche kommen.
Ja, bitte, dann
die Erkenntnis der Woche.
Wir haben was verpasst in Sachen Kardashian und Diabetes.
Nein,
gibt's auch eine Erfolge von uns. Die älteste Kardashian-Schwester, ja, es hat wirklich was mit Diabetes
Kourtney.
Zu tun. Kourtney. Die ist ja in diese Nahrungsergänzungsmittelszene eingestiegen, ne?
Kim, vielleicht müssen wir noch ganz kurz vorher anfangen. Auch wenn wir wissen, dass viele von euch die Diabetes- und Kardashian-Folge geliebt haben. Wir haben ja sogar hinterher Screenshots bekommen von Mindmaps, die ihr während des Hörens gemacht habt, um durchzusteigen, um diesen Familienstammbaum nachzuzeichnen und so. Aber in dieser Folge jetzt können wir das alles nicht voraussetzen, dass ihr diesen alten Zettel mit dem Stammbaum wiederfindet. Deswegen ganz kurz nur die Kardashians. Super berühmte Familie, vor allen Dingen wegen der Kim Kardashian. Die kennt ihr, ne, mit diesen bisschen verqueren Schönheitsidealen, die sie immer so ein bisschen vorlebt, mit Trends, die sie dann versucht zu setzen und dann Beauty-Produkte, die sie verkauft, so nach dem Motto, nee, ihr braucht nur das passende Make-up. Und dann seht ihr natürlich so aus wie ich.
Genau.
Nein, ich habe mich nie operieren lassen. Nein. So, und Kourtney ist die älteste Schwester.
Und die hat, wie gesagt, immer so Pillchen. Lemmy heißt es, glaube ich, oder wird es anders ausgesprochen? Ist mir egal.
Keine Ahnung.
Lemme geschrieben, Lemmy wahrscheinlich ausgesprochen. Und die hat jetzt versucht, eine Ozempic-Alternative auf den Markt zu bringen.
Also eine Spritze?
Nein. Jetzt muss man zu Kourtney wissen, dass Kourtney lebt, glaube ich, zwischendurch immer mal wieder, weiß man nicht so genau, glutenfrei, zuckerfrei, bio, ja, rein pflanzlich. Also die ist voll, ich weiß nicht, was die Frau ist. Ist egal. Auf jeden Fall ist das, was sie da entwickelt hat als Nahrungsergänzungsmittel, als Ozempic-Alternative, natürlich rein pflanzlich. Ihr könnt euch das rezeptfrei bestellen, soll man 6 Monate nehmen. Und es soll aber nicht gegen Diabetes wirken, sondern erstmal natürlich fürs Abnehmen und für die Heißhungerattacken. Kostet 80 Euro im Monat. Kann man auch ein Abo abschließen, dann wird's günstiger. Da ist drin Morosil, Blutorangenextrakt, soll beim Abnehmen helfen. Supresa Safranextrakt, das soll gegen den Hunger helfen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mir das richtig aufgeschrieben habe, aber Elomin Zitronextrakt, das sorgt wiederum dafür, den Blutzucker ein bisschen zu kontrollieren zu können. Und damit ist sie an den Markt gegangen im September. Ich habe es nicht mitgekriegt.
Nee, habe ich gar nicht mitbekommen.
Das Ganze soll die Wirkung von Ozempic nachahmen. Jetzt haben sie natürlich schon die ersten Kritiker und die ersten Endokrinologen auf dem Markt getreten und gesagt, wäre ich vorsichtig mit. Es gibt für diese Stoffe tatsächlich Studien. Und in Studien waren die auch einzeln erfolgreich. Aber wie gesagt, einzeln. Keiner hat jemals geguckt, wie diese Stoffe miteinander wirken. Und es hat jemand gesagt, ja, diese Stoffe können einzeln vielleicht so eine Ozempic-Nummer nachahmen. Aber wenn man eine Nahrung umstellen will, dass man einen Effekt wie Ozempic erzeugt, dann kann man auch einfach Wildlachs und Avocado essen, hat ein Experte
gesagt. Ja, ich dachte auch gerade, dieses Ding, das hört sich auch so an, ja, dann mache ich mir halt mit, was war da jetzt drin? Safran, Zitronengedöns und Blutorange oder was? Macht man sich halt selbst einen Smoothie. Also was brauche ich da jetzt ihre Pille für?
Ja.
Also so, wenn man schon sagt, ja, ich probiere das jetzt mal aus, diese Dinge mein Leben ändern zu lassen.
Heißt GLP-1 Daily.
Gut, also ich meine, da es nun mal keine Langzeitstudien oder so dazu gibt, können wir jetzt weder sagen, dass es ein großer Erfolg werden wird, noch dass es eine totale Pleite ist. Deswegen muss jetzt jeder selbst entscheiden. Aber solltet ihr da irgendwelche Erfahrungen, es kann ja sein, dass das jemand mitbekommen hat von euch und das tatsächlich testen sollte oder so, dann schreibt uns da gerne mal. Wie gesagt, vielleicht sagt ihr auch einfach nur, hey, Zitronensaft trinke ich jeden Morgen zum Frühstück, wenn's
Blutorange auch.
Und ja, ich fühle mich gut, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Ja, kommen wir kurz zu meiner Erkenntnis der Woche. Ich habe gerade gelesen, es gab gerade im September einen Kongress in Madrid rund um Diabetes und da wurden Studien vorgestellt, beziehungsweise Studien ist vielleicht zu hochgegriffen, aber Umfragen, die gemacht worden sind, mit Menschen unter anderem so aus dem Raum Großbritannien, Schottland, wo die gefragt wurden, Typ 1 Diabetes-Patienten, warum sie nicht so viel Sport machen, wie sie es eigentlich machen sollten oder wollten. Und da kam raus, Top 1 Antwort war, weil Angst vor Unterzuckerung. Also tatsächlich haben viele Typ-1erinnen und Typ-1er Angst vorm Unterzucker beim Sport. Und ich habe hier ja auch mal erzählt, dass meine Diabetologin, meine Erste, mir geraten hat, wenn Sie Sport machen, Frau Schürek, dann essen Sie vorher bitte eine Banane oder einen Snickers, damit Sie nicht unterzuckern. Wir haben tatsächlich ja auch mal eine ganze Folge, auch da kleine Hörempfehlung gemacht zum Thema Diabetes und Sport. Da könnt ihr ja mal reinhören. Natürlich ist auch mit Typ 1 Sport wunderbar möglich. der ein oder andere sollte trotzdem gewisse Dinge bedenken und deswegen hört da gerne mal in die ganze Folge mal rein.
Und denkt immer dran, wenn wir euch hier jetzt erzählen, hey, mit Typ 1 könnt ihr auf jeden Fall Sport machen, go for it, dann ist es das unsere persönliche Erfahrung, unsere persönlichen Erkenntnisse. Das ist keine medizinische Empfehlung. Sprecht auf jeden Fall nochmal mit eurem medizinischen Fachpersonal darüber.
Es ist aber auch keine medizinische Nicht-Empfehlung, muss man an dieser Stelle. Wir sagen einfach nur das, was wir erlebt haben. Und wie gesagt, es gibt ja auch genug Beispiele von anderen, die zeigen, natürlich ist Sport mit Typ 1 möglich. Und da solltet ihr generell als Mensch mit Diabetes vor gar nichts Angst haben. Das ist ja das, was wir tatsächlich schon jetzt oft gehört haben hier im Podcast. Alles ist möglich. Es gibt nur Dinge, auf die man sich vielleicht einstellen muss oder die man bedenken muss. Und dafür, wie gesagt, habt ihr euer Team im Rücken. Und das heißt nicht unbedingt Kim und Freddy. Wir sind eher so die Cheerleader für euch und euer Team. Wir stehen am Spielfeldrand und machen gute Stimmung. Aber der Coach oder der Teamkapitän, das sind andere Leute bei euch. Super, wollen wir direkt zur nächsten Rubrik rübersliden? Hätte ich die Dia-Zahl der Woche.
Oh, die habe ich auch.
Welche ist es bei dir?
71.
Meine ist 7. Erklär mir die 71.
Die Zahl der Woche.
Es sind noch 71 Tage bis Weihnachten wahrscheinlich, wenn dieser Podcast rauskommt. Was hat das jetzt mit Diabetes zu tun? In der Community bei der lieben Annika, die veranstaltet ein Dia-Buddy-Weihnachtswichteln. Schaut mal rein, ihr könnt euch diese Woche noch anmelden. Das heißt, ihr könnt einen anderen Dia-Buddy eine Freude machen. Bis Weihnachten noch veranstaltet sie das. Wartet, ich gucke noch mal ganz kurz, wie ihr Instagram-Name korrekt heißt, damit ihr euch da noch anmelden könnt. Oniva-13, Oniva mit Y.
Ach, die Annika, ich dachte schon, welche Annika. Ja, die Annika, die habe ich ja auch letztes Jahr kennengelernt bei der Diabetes Charity Gala. Annika ist super, Annika ist eine Wucht. Genau, slidet mal bei ihr rein in den Kanal oder in ihre DMs und dann könnt ihr euch da beteiligen. Am Wochenende ist ja auch wieder Diabetes Charity Gala. Wir sind dieses Mal leider nicht dabei. Wir haben leider dieses Jahr keine Zeit. Dann kommen wir zu meiner 7. Hast du eine Idee?
7 Tage die Woche. 7. Nee.
Dann bist du scheinbar nicht drin im Newsletter von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Die hatten uns was geschrieben zum Thema, die haben jetzt nicht reingeschrieben, hey, hier ist eure Dia-Zahl der Woche.
Könnt ihr aber auch ruhig mal machen.
In Betreff reinschreiben können. Die hatten eine allgemeine Mitteilung rausgegeben zum Thema Schwangerschaftsdiabetes. Und zwar jede siebte Frau weltweit, jede siebte Schwangere weltweit, so ist es richtig gesagt, jede siebte Schwangere weltweit hat Gestationsdiabetes. Das sagen die neuesten Zahlen. Die Zahlen steigen wohl auch. Das liegt daran, dass das Durchschnittsgewicht und das Durchschnittsalter der Mütter weltweit, die schwanger werden, steigt und somit eben auch das Risiko, Schwangerschaftsdiabetes zu bekommen. Und sie haben auch nochmal gesagt, ganz wichtig ist es hinterher, auch nach der Schwangerschaft, wenn der Schwangerschaftsdiabetes verschwunden ist im Idealfall, dann trotzdem sich regelmäßig untersuchen zu lassen und checken zu lassen, weil die Wahrscheinlichkeit von Müttern, die Schwangerschaftsdiabetes hatten, Typ 2 zu entwickeln, steigt. Und deswegen soll man da auch in der Nachsorge ganz aufmerksam sein. Das hört ihr auch nochmal bei uns in der Folge Diabetes und Schwangerschaftsdiabetes, glaube ich, heißt sie, oder Diabetes und Schwangerschaft. Da könnt ihr nochmal reinhören. Da haben wir auch explizit über dieses Thema nochmal, auch das Thema Nachsorge gesprochen. Da findet ihr noch mehr. So, das waren jetzt schon 180 Querverweise auf unsere eigenen Folgen. So, kommen wir zur letzten Rubrik, Dia-Empfehlung, unser Dia-Tipp. Da habe ich was Gutes.
Typfrage-Tipp.
Meins ist sehr, sehr lecker. Pass auf. Und zwar haben wir ein Dia-Tipp bekommen von der lieben Steffi. Die hat uns geschrieben über unseren Instagram-Account. Könnt ihr ja immer machen. Typfrage_der Podcast. Da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Vielleicht werdet ihr unsere Dia-Empfehlung der Woche. Vielleicht werdet ihr unser Dia-Buddy der Woche. Wenn wir euch und eure Dia-Story vorstellen sollen, dann meldet uns gerne. Auch wenn ihr vielleicht mittlerweile zu viel habt von unseren Dia-Wortspielen, dann werden wir Dia-Nachrichten auch lesen. Und zwar Steffi schreibt, weil wir ja letzte Folge so viel über Kirmeseis gesprochen haben, hat sie eine Empfehlung für uns. Und zwar das Kirmeseis von Schmalhauseis. Das ist jetzt keine keine Werbung, naja, indirekt vielleicht schon, aber auf jeden Fall keine bezahlte. Schmalhauseis, schreibt Steffi, ist das beste Kirmeseis überhaupt. Ich bin dann direkt mal auf deren Instagram-Account gegangen und da steht, dass die mit ihrem Kirmeseis noch bis zum 21. Oktober auf der Kirmes in Bocholt sind und dann vom 8. bis zum 12. November auf der Kirmes in Dienstlaken. Also, solltet ihr da irgendwo im Raum unterwegs sein und Kirmeseis wollen, dann ist das, wie gesagt, keine Werbeempfehlung.
Aber ihr könnt es mal ausprobieren und sagen, ob die Steffi recht hat. Oder ob ihr überhaupt jemals schon wusstet, was Kirmeseis ist. Weil Freddy hat ja behauptet, das wäre ein Castrop-Rauxler-Ding. Nein, ist es nicht. Kirmeseis ist generell a thing, das du nicht kanntest. So, weil ich nur mal gesagt habe.
Es ist real. Es ist real.
Es ist real.
So, kommen wir zum Thema, was wir für heute euch eigentlich hier wahrscheinlich auch wie immer in die Überschrift der Sendung gepackt haben, in die Überschrift der Headline der Folge. Es geht heute um Nachhaltigkeit. Da hat vor allen Dingen Kim sich für euch mal richtig reingefuchst.
Wir waren ja beim Diabeteskongress und da gab es auch einen großen Vortrag darum.
Du warst beim Diabeteskongress. Die Lorbeeren, da saß ich wahrscheinlich so wie jetzt gerade in meinem Hintergrundbildschirm und auf einer einsamen Insel oder so.
Genau. Und da wurden unter anderem Ergebnisse einer Arbeitsgemeinschaft vorgestellt. In der sitzt auch Dr. Sebastian Petri. Und mit dem haben wir uns darüber unterhalten, was heißt denn jetzt Nachhaltigkeit? Was kann ich machen? Wo schmeiße ich den Pen in den Müll, sodass er richtig entsorgt wird? Und wie viel Müll produzieren wir denn eigentlich wirklich?
Und das Tolle ist, Kim hat sich seine Dinge angehört beim Kongress, meinte direkt danach zu mir, Freddy, da müssen wir im Podcast drüber sprechen. Deswegen hast du ihn ja netterweise auch nochmal zu uns eingeladen. Hallo, lieber Sebastian.
Ja, hallo, danke, dass ich heute hier mit euch sprechen darf.
Sag mal, wann ist dir denn aufgefallen, dass Diabetes und Müll irgendwie ein Thema ist?
Im Prinzip eigentlich in gewisser Weise mit Anbeginn der Tätigkeit. Ich meine, im Gesundheitssystem ist es ja generell so, dass man von Anfang an einem relativ großen Ressourcenverbrauch gegenübersteht. Seien das halt die Handschuhe, die regelmäßig gewechselt werden, seien das die Hilfsmittel, die auf Stationen verwendet werden, was ja auch völlig in Ordnung und berechtigt ist. Da geht es ja auch um Hygiene und um Sicherheit und so weiter. Aber es fällt natürlich schon auf. Also ich sag mal, im Vergleich zu dem Müll, der zu Hause entsteht, ist das, was ich hier im Krankenhaus verursache, natürlich deutlich mehr. Und gerade in der Diabetologie sind ja unsere Patientinnen und Patienten einfach auf Hilfsmittel, die häufig Einmalhilfsmittel sind, eben angewiesen, ja. Und letztlich haben wir uns dann halt eben überlegt, wie man sowas abbilden kann, was das richtige Format dafür ist. Die Idee war eigentlich von Anfang an, eine Arbeitsgemeinschaft zu gründen, um eben quasi in der Fachgesellschaft einfach diese Thematik bearbeiten zu können.
So, jetzt wurden zum Beispiel dieses Jahr beim Diabeteskongress Daten präsentiert, die du zusammen mit Kolleginnen und Kollegen gesammelt hast, wo es unter anderem hieß, 1,2 Milliarden Teile an Diabetesmüll entstehen pro Jahr in Deutschland. Das sind Hochrechnungen, aber erklär gerne mal, wie ihr auf diese Zahl überhaupt erstmal gekommen seid.
Primär ging das von meinem Vater aus, der ist auch niedergelassener Diabetologe in Wetzlar. Und da ist eben die Idee aufgekommen, das wirklich mal einfach auszuzählen. Da wurden rund 90 Patientinnen und Patienten mit Diabetes und die haben sich dann bereit erklärt, wirklich ihren Diabetesmüll mal über ein komplettes Quartal, also 3 Monate, zu sammeln. Und da kamen dann wirklich einige bepackt mit mehreren Tüten. Das ist von allen sorgfältig verpackt worden. Man konnte das super zählen und dieser ganze Müll wurde dann gelagert und dann im Verlauf wirklich händisch nochmal gezählt. Aber wir haben das dann letztlich hochgerechnet anhand der Betroffenen in Deutschland, also sowohl Typ-1-Diabetes als auch Typ-2-Diabetes mit einer intensivierten Insulintherapie, also sprich 1 bis 2 Mal am Tag so ein Basalinsulin und eben zum Essen Insulin oder eben einer Insulinpumpentherapie. Und da kommt man eben auf diese 1,2 Milliarden Teile. Das ist eine Zahl, die ist natürlich, wie ich jetzt erwähnt habe, mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Aber ich denke, es ist trotzdem orientierend und meinem Eindruck nach, ich weiß nicht, wie ihr beide das persönlich empfindet, hatten eben auch die Personen, die wir da befragt hatten und die so nett waren, bei der Studie mitzumachen, haben das eigentlich auch wiedergespiegelt, dass sie selber so im Prozess dieses Sammelns wirklich überrascht waren, wie viel da eigentlich anfängt. Weil es ist natürlich was völlig anderes, ob man einmal ein paar Mal am Tag eine Nadel wegwirft und so weiter oder ob man das wirklich mal sammelt und sieht, was da entsteht.
Ich habe mich während meiner Schwangerschaft, habe ich so die Teststreifen, die ich benutzt habe, und da muss man ja sehr häufig messen, habe ich immer so in so eine Tasche geschmissen. Und dann habe ich so am Ende des Tages mal so die Tasche leer gemacht und dachte, boah, was, das war ja fast eine Handvoll, das an Müll jeden Tag anfiel. Und da war ich auch sehr erstaunt. Du hast gerade darüber gesprochen, dass es so eine grobe Orientierung ist. Um sich auch mal so grob zu orientieren, habt ihr auch mal aufgeschrieben, was anfällt. Also ihr habt so eine richtig krasse Tabelle, wo hier wirklich alles einzeln einmal aufgeführt wird und wie es dann zu entsorgen ist, gemacht. Und ich frag jetzt mal zwei Sachen ab, oder wir fragen jetzt mal zwei Sachen ab, wo wir schon unterschiedliche Meinungen gehört haben. Als Hilfestellung zur Entsorgung für PatientInnen. Wohin gehört der Pen?
Wir haben letztlich eine Liste erstellt, auch in Rücksprache tatsächlich mit Entsorgern, um halt hier möglichst eine Hilfestellung zu geben. Und konkret ist die Frage ja nach dem Pen. Und hier ist es tatsächlich so, dass die Pens im Prinzip, also wir reden ja von Fertigpens, nehme ich an, also den Pens aus Plastik, die jetzt nicht mit Patronen befüllt werden, die vorgefüllt sind. Die Hersteller empfehlen in der Regel, dass sie über den Restmüll entsorgt werden. Das kann man prinzipiell machen. Man sollte sich im Zweifelsfall da noch vergewissern, dass der Restmüll auch vollständig verbrannt wird. Das geht zum Beispiel über arzneimittelentsorgung.de. Da kann man sich informieren. Im Zweifelsfall kann man ansonsten auch bei der Apotheke seines Vertrauens nachfragen. Häufig werden dort auch zum Beispiel Medikamente und etc. auch zurückgenommen. Und zu guter Letzt ist es dann eben noch so, dass es natürlich noch die Möglichkeit gibt, auch gerade wenn die voll sind, noch die Pens, also noch ein Rest drin ist, dass man das an Schadstoffsammelstellen abgibt. Also mit dem Restmüll macht man in der Regel nichts verkehrt. Und wenn er eben noch Insulin enthält, kann man alternativ auch an der Apotheke anfragen oder an der Schadstoffsammelstelle.
Und was ist mit den Sensoren? Weil in denen ist ja auch richtig Technik eigentlich drin. Wie gehen wir mit denen um?
Das ist auch ein sehr guter Punkt und das ist auch in der Studie sehr spannend gewesen. Wir haben auch hier mit Entsorgern gesprochen und im Prinzip ist es so, dass das schon als Elektronikschrott zählt. Genauso übrigens auch wie Patchpumpen oder auch Smartpens. Und das heißt, da wird tatsächlich empfohlen, dass man diese Sensoren, wenn möglich, eben an einem Wertstoffsammelhof abgibt.
Was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Also ich weiß jetzt, ich fabriziere sehr viel Müll. Ich weiß aber auch, ich brauche meine Medikamente. Ich weiß auch, dass mein Diabetologe, und der hört manchmal diesen Podcast, der wird jetzt nicken, immer mit mir schimpft, wenn ich ihm dann auch nur ansatzweise zu verstehen gebe, dass ich eventuell die ein oder andere Nadel zweimal benutzt habe. Frau Schürek, nein! Und eventuell nicht nur zweimal, sondern wir reden von noch öfter. Also das ist natürlich hier an dieser Stelle überhaupt gar keine medizinische Empfehlung von mir, sondern es ist einfach nur, wie es bei mir manchmal im Alltag ist und ich eben weiß, das kann jetzt ja nicht die Lösung sein. Was ist denn die Lösung? Wie können wir auch irgendwie dafür sorgen, dass wir ein ganz bisschen irgendwie unsere Diabetes-Therapie nachhaltiger gestalten können?
Das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt. Und hier möchte ich gerade nochmal betonen, das finde ich ganz wichtig, sowohl mir persönlich als natürlich der Arbeitsgemeinschaft geht es hier auf gar keinen Fall darum, hier zu stigmatisieren und letztlich den Vorwurf aufzubringen, Menschen mit Diabetes verbrauchen hier extrem viele Ressourcen, dem muss man einen Riegel vorschieben. Nein, auf gar keinen Fall. Die Versorgung, die medizinische, hat natürlich absolute Priorität. Es geht hier eher darum, dass man eben schaut, wo es eben möglich ist, Ressourcen, Müll zu sparen, ohne dass man eben die Versorgung gefährdet oder im Gegenteil sie sogar vielleicht verbessert. Was man zum Beispiel sich überlegen könnte, wäre eben, dass man einfach anfängt, den eigenen Müll zum Beispiel korrekt zu trennen, wenn man das bisher nicht getan hat. Und das sind da eben auch so niederschwellige Sachen wie zum Beispiel von den Pennnadeln die Papiere ablösen und im Papiermüll entsorgen, das Plastik im Plastikmüll und die Nadel dann eben im Restmüll. Das ist natürlich auch etwas, wenn das flächendeckend erfolgt wird, haben wir zum Beispiel nicht eine Vernichtung oder eine Verbrennung von den ganzen Sachen, die man vielleicht wieder recyceln kann. Ein Problem ist eben, Stichwort Recycling, dass es eben kein systematisches und flächendeckendes Recycling gibt in Deutschland, was Diabeteshilfsmittel speziell angeht. Und hier ist es sicherlich so, dass auch die Hersteller, aber auch die Politik gefragt sind. Wir haben als Arbeitsgemeinschaft einen sogenannten Runden Tisch Nachhaltigkeit gegründet, wo wir uns bereits zum zweiten Mal mit Verantwortlichen von bekannten Hilfsmittelherstellern getroffen haben, Konzepte ausarbeiten möchten. Meinem Empfinden nach war die Resonanz von der Industrie da sehr gut und man ist da sehr kooperativ und hat auch Interesse, Veränderungen zu bewegen. Aber hier ist es dann wieder natürlich so, dass man sich nicht mehr in medizinischen Bereichen bewegt, sondern auch in politischen und wirtschaftlichen. Und ich muss darauf achten, wurde mir gesagt, dass wenn wir ein Recyclingprogramm aufsetzen, dass dann die recycelten Insulinpens nicht auf Umwegen dann möglicherweise in Produkten landen, die wir auch nicht haben wollen. Also das heißt, es ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Wir haben uns das schon zum Ziel gesetzt, das zu bearbeiten. Und eine niederschwellige Sache zum Beispiel, die man ja einführen könnte, wären ja auch Produktmarkierungen. Also ähnlich, wenn Sie im Supermarkt was kaufen, da gibt es ja durchaus Hersteller und Vertreiber, die dann beispielsweise das Plastik und die Pappe markieren und einem dann erklären, was in welchen Müll kommt. Auch das mag jetzt vielleicht ganz trivial klingen, aber offenbar hat es eben einen Effekt. Und der nächste Schritt wäre dann natürlich zu schauen, kann man Verpackungsmüll sparen? Verpackungsmüll ist ja auch ein Riesenthema, das wir in dieser Studie übrigens noch gar nicht angeguckt haben. Dritter Punkt, es ist auch ein ganz heißes Thema, was auch in der aktuellen Literatur, in der wissenschaftlichen Kommunikation diskutiert wird, sind vor allem die Batterien. Es ist halt auch aus Sicherheitsgründen so, dass beispielsweise in den Glukosesensoren deutlich höhere Kapazitäten verfügbar sind, als dieser Sensor letztlich benutzt wird. Natürlich aus Sicherheitsgründen. Was ja fatal wäre, wenn der Sensor einfach mitten im Betrieb ausfällt, weil an der Batterie gespart wurde. Das heißt, auch gerade das Recycling von Batterien ist ein ganz heißes Thema, welches sicherlich ganz wichtig ist, weil da natürlich, können Sie sich ja vorstellen, wenn dann einfach die Glukosesensoren zum Beispiel einfach im Restmüll landen, dann gehen natürlich auch die Batterien verloren.
Eure AG kümmert sich ja nicht nur um PatientInnen, sondern auch um den Praxisalltag. Wenn ich jetzt merke, okay, meine Praxis unterscheidet sich da schon von euren Empfehlungen, wie sage ich es denen nett und was können die von euch bekommen? Wo sollen die sich dran hinwenden?
Ist tatsächlich so, dass wir jetzt gezielt für diese Fragestellung noch keine Papiere ausgearbeitet haben. Allerdings ist es so, wir wollen uns natürlich auch vernetzen und wir vernetzen uns mit Fachgesellschaften und Organisationen, die letztlich ähnliche Ziele haben. Was die Ressourcen angeht, da gibt es zum Beispiel ein interessantes Projekt von der Arbeitsgemeinschaft Nachhaltigkeit in der Dermatologie, also in der Hautmedizin. Und zwar gibt es auf deren Website, gibt es sogenannte QM Formulare, also wo man quasi eine Art Nachhaltigkeitsqualitätsmanagement für seine eigene Praxis erstellen kann. Da stehen zum Beispiel Ideen drin, wie dass man darauf achtet, dass man recycelbares Papier oder recyceltes Papier nimmt, um eben zu drucken. Da stehen Sachen drin, wie anzuregen, dass eben die Patientinnen und Patienten zum Beispiel Handtücher mitbringen, die sie dann auf die Untersuchungslege liegen, damit sie halt nicht so viel Papier verbraucht und so weiter und so fort. Das heißt, das sind vielleicht Sachen, die klingen erst so ein bisschen lapidar, aber trivial, aber letztlich ist es halt ja gerade auch das Schöne, dass es so niederschwellig ist. Und auch diese niederschwelligen Sachen und recht einfachen Sachen haben natürlich einen gewissen Einfluss, wenn es eben nicht nur in einer Praxis in Deutschland passiert, sondern wenn es wirklich flächendeckend umgesetzt wird. Was es für Kliniken gibt, wo man sich allerdings auch als niedergelassener Kollege oder Kollegin Ideen holen kann, es gibt den sogenannten Klimamanager für Kliniken, das heißt Click Green, und der ist eine riesen Datenbank, wo man auch mit gewissen Suchfiltern nach Projekten suchen kann, die in Deutschland deutschlandweit umgesetzt worden sind. Das sind ganz einfache Sachen auch wieder, wie zum Beispiel, wir haben in der Cafeteria jetzt kein Plastikbesteck mehr oder wirklich komplexere Sachen wie bauliche Veränderungen. Aber das heißt, es gibt in Deutschland wirklich schon Organisationen, die sich um sowas kümmern und da kann man sich gut informieren.
Und was für Sachen stehen jetzt bei euch in den nächsten Monaten an? Also seid ihr da immer noch dran, diese ganzen Projekte zusammenzuführen oder seid ihr schon da dran, den Herstellern, ich sag jetzt mal, auf dem Schoß zu sitzen und zu sagen, so, jetzt aber mal an die Batterien mit den Sensoren?
Der runde Tisch Nachhaltigkeit wird auf jeden Fall vorgeführt und genau diese Themen Recycling und Batterie-Recycling sollen da weiter auf der Agenda stehen. Wir möchten dort eben Expertinnen und Experten dazu holen, die jetzt nicht per se aus der Medizintechnik oder dem medizinischen Dunstkreis kommen, sondern einfach Spezialistinnen und Spezialisten eben auf ihren Gebieten sind, was Recycling und so weiter angeht. Das heißt, das treiben wir weiter aktiv voran. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was innerhalb von 3 Wochen zu konkreten Ergebnissen führt. Das ist schon eher ein Marathon. Aber gerade deswegen versuchen wir halt mit niederschwelligen Angeboten wie solchen Entsorgungshilfen einfach schon mal anzufangen, weil letztlich auch der längste Marsch fängt halt im ersten Schritt an. Ein Ziel ist natürlich auch, dass man diese Thematik eben auch in Schulungen unterbringt. Denn hier ist es so, dass Umfragen auch zeigen, dass sowohl Menschen mit Diabetes als auch Diabetesteams da eben mitunter noch gar nicht so informiert sind, weil das Thema häufig gar nicht so wahrgenommen wird. Ich glaube, es ist schon in den Köpfen drin, aber es ist halt noch kein Alltag in den Schulungen und so weiter.
Genau, und es gibt eben noch zu wenig Zahlen und Belege dann für sowas, ne? Also wir haben öfter schon hier im Podcast drüber gesprochen, dass viele von uns schon mal das Gefühl hatten von, boah, ich produziere echt viel Müll und ist das eigentlich richtig, wo ich das gerade reingeworfen habe und so. Aber das mal wirklich mal mit Zahlen zu belegen und wirklich von der wissenschaftlichen Seite anzugehen, das ist total toll und wichtig, dass ihr das jetzt macht. Und deswegen, Sebastian, stellvertretend für dein ganzes Team, nimmst du bitte diesen Dank jetzt entgegen, dass ihr diesen Marathon jetzt für uns gelaufen, also gestartet seid und weiterlauft. Und haltet uns da echt mal auf dem Laufenden, was es als nächstes für Erkenntnisse gibt oder auf welchen Wegen wir euch dann nochmal wieder treffen können. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du uns mal gedanklich mitgenommen hast auf diese Reise und uns in vielen Dingen ein bisschen erhellt hast, möchte ich sagen.
Vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Und ich danke für die Möglichkeit, dort mit euch sprechen zu dürfen.
So, und wie schon angekündigt in diesem Interview haben wir verschiedene Links noch zugeschickt bekommen, gesammelte Links, die packen wir euch alle in die Shownotes, wenn ihr euch zum Thema Diabetes und Nachhaltigkeit etc. ein bisschen noch weiterbilden möchtet.
Ich lege mich jetzt in die Eistonne. Nein, ich muss zu den Kindern und muss mal gucken, was es zum Mittagessen gibt.
Ja,
Vielleicht
ich.
schaffe ich ja was Diabeteskonformes.
Oh, Kim, hatte ich dir das eigentlich letztes Jahr erzählt? Also ich bin am Wochenende wieder, deswegen bin ich auch nicht woanders oder Diabetes Charity Gala mäßig oder so unterwegs, sondern ich bin am Wochenende bei der Comedy Nacht XXL wieder in Köln. In der Köln Arena, wieder von meinem Sender von 1 Live, machen wir
Stimmt,
dieses
wo du letztes
Comedy-Event.
Jahr bei Caroline Kebekus die Unterhosen testen durftest.
Ja, das stimmt. Also nicht, te ja, testen klingt jetzt, wir haben nur
Ja, sie
drüber
hat dir
gesprochen.
erzählt, was für eine Unterbuchse
Sie
sie
hatte
anhat.
sie selber an. Genau, das könnt ihr, glaube ich, auch in der Folge vom letzten Jahr irgendwann im Oktober nochmal nachhören. Das ist dann jetzt aber auch wirklich der letzte Querverweis auf Folgen. Und ich weiß aber nicht mehr, hatte ich letztes Mal eigentlich auch erzählt, dass ich mein Diabetes-Kit zu Hause vergessen
Ja.
hatte?
Ja.
Das war ja Albtraum. Ausgerechnet an diesem Tag, an dem ich immer sehr, sehr viel da zu tun habe, weil das halt eine große Veranstaltung ist. Und dann hatte ich zum ersten Mal während der Arbeit mein Kit zu Hause vergessen. Und mein Freund musste mir das noch bringen und stand dann im Stau von den ganzen Menschen, die in die Arena rein wollten. Und er war auch völlig verzweifelt, weil er sich natürlich auch Sorgen gemacht hat. Oh Gott, jetzt hat Freddy ihre Sache nicht. Und ich hatte ungefähr einen Zeitslot von -3 Minuten, um aus der Arena rauszurennen und dieses Kit zu holen. Und ja, deswegen, das muss ich jetzt noch alles vorbereiten, ein bisschen die Veranstaltung für Samstag. Plus muss mir einen ganz großen Reminder machen, dass ich nicht wieder mein Diabetes-Accessoire vergesse.
Wir drücken alle die Diabuddy Daumen für dein Diabetes-Kit und wir reden dann nächste Woche darüber, ob das alles funktioniert hat und wir reden über die Leber nächste Woche.
Also Leber gibt's nächste Woche bei uns. Nicht zum Essen, nur zum Hören. Wir freuen uns.
Tschüssi.
Tschüssi.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.